Wir haben den Predigtext haben wir schon ein paar Mal jetzt gehört. Dreimal haben wir ihn gehört. Und bevor ich da so ein bisschen so einsteige, möchte ich euch jetzt ein paar Fragen stellen. Wer von uns weiss, was am 13. Oktober 2003 passiert ist? Am 13. Oktober 2003, wer weiss, was dort passiert ist? Hallo? Ein Tag hat angefangen, aber das hat es ja jeden Tag, also das ist auch nichts Besonderes. Ja gut, also probieren wir es mit einem anderen Datum. Wer weiss, was am 12. Februar 2004 passiert ist? Wer hat Geburtstag gehabt? Dein Vater? Okay. Weltbewegend. Ja, für ihn und so. Schon, aber... Ja, ich weiss nicht, was mit euch los ist. Ihr wisst nicht, was an diesen Daten passiert ist. Nicht, hä? Wisst ihr aber, was am 11. September 2001 passiert ist? Mögt ihr euch erinnern an diesen Tag? Oh, plötzlich? Wieso? Was war am 12. September 2001 gewesen? Am 11. Habe ich 12. gesagt? 11. Am 11. September, man sagt ja immer vielleicht 9-11, gell? Was ist dort passiert? Ein Attentat. Ein ungeheuerliches Attentat, gell nicht? Mit den Twin Towers in New York. Hä? Mögt ihr erinnern, wo ihr gsi sind an diesem Tag? Aha. Ich mögt ihr erinnern. Ich auch. Wisst ihr, was für ein Gefühl, das ihr gehabt habt an diesem Tag? Sicher, ich nehme an, ein Gefühl vom Erschrockensein, vom Entsetzen, ein Stück weit. Und ich weiss nicht, wem von euch ist bewusst gewesen, das ist ein Tag, wo die Welt wird verändern wird. Wem ist das bewusst gewesen? Also, mir ist dort auch, ich weiss, wir haben noch Offiziersretretten gehabt, in Oberhofen ist das gewesen. Dann ist jemand gekommen und gesagt, ja, etwas Furchtbares ist passiert. Das Pentagon ist angegriffen worden. Und so haben wir zuerst gehört. Und dann haben wir immer ein bisschen mehr gehört und gemerkt, oh, da ist etwas mit grossen Ausmassen, was da passiert. Und man hat gemerkt, wir sind Zeitzeugen von einer Wende in der Weltgeschichte. Das ist einem bewusst worden. Das ist etwas, boah. Und das hat uns auch doch mit einem Stück Ehrfurcht erfüllt. Wenn wir uns die Geschichte überlegen von der ersten Gemeinde, von der Urgemeinde, die entstanden ist, sehr oft lesen wir das Ganze isoliert. Ja, wir denken an Pfingsten. Und dann denken wir, ja, dann ist die erste Gemeinde gewesen. Aber überlegt mal, was die Leute innerhalb von irgendwie 6 Wochen oder 8 Wochen alles erlebt haben. Was ist da passiert? Ja, zuerst haben sie mal 3 Jahre sind sie mit Jesus gelebt, die Jünger, und haben ihm zugeschaut und gestaunt, wie das macht. Und dann hat sich das immer mehr zugespitzt. Und dann ist Karfreitag gekommen, Kreuzigung, Tod, Trauer, völlige Hilflosigkeit und Entsetzen. Dann 3 Tage später erscheint der Auferstandene, völlig rausgerissen aus diesem Trauergefühl und Angst, in eine Freude hinein. Und nach einigen Tagen, dann werden die Zeugen davon, wie Jesus in den Himmel fährt. Also das muss schon auch noch speziell gewesen sein, oder? Wir haben einfach das Problem in der Heilsamen, dass wir immer an der Auffahrt noch jemand anders sind und gar nicht so sehr dazu kommen zu überlegen, was das für ein Tag ist. Aber das ist jetzt auch nicht mehr so. Wir müssen überlegen, was wir mit dem Auffahrtstag machen. Gott, Jesus steigt in den Himmel auf, sichtbar für die Jünger. davon. Und nachher, ein paar Tage später, was passiert? Pfingsten. Sie sind zusammen in einem Haus, plötzlich, boah, es donnert und klopft und pfeift und Feuer kommt und gleich fängt nichts an zu brennen. Setzt sich auf den Kopf, sie plötzlich können sie in fremden Sprachen reden. Und der Petrus, der sonst ein bisschen polderig ist und sie sowieso nicht den Schnabel kann heben, aber der total tauch ist worden, weil er Jesus verraten hat, plötzlich steht er führen. Ein Haufen Leute sind da und er fängt an zu predigen, fängt an von Jesus zu erzählen. Und 3000 Leute auf einen Klopf, 3000 Leute, stellen euch das mal vor, wie viele das sind. Auf einen Klopf. Glauben an das Evangelium, an Jesus, kommen zum Glauben, kommen zur Gemeinde und dann müssen sie sich überlegen, jetzt müssen wir irgendwie die Gemeinde, müssen wir das irgendwie ein bisschen in Ordnung bringen. Und sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Lasst euch das mal auf den Kirnwindigen zergehen. Ich habe einen Seminarleiter gehabt, am Wochenende, der hat das ein paar Mal gesagt, lasst uns auf den Hirnwindigen zergehen. Was das bedeutet hat. Das war die grösste Wendung in der Weltgeschichte. Die allergrösste Wendung in der bisherigen Weltgeschichte. Vom alten Bund zum neuen Bund. Und stell dir mal, ihr wäret dort mit drin. Mit in diesen Geschehnissen drin. Ehrfurcht kam aber über jede Seele. Könnt ihr euch das vorstellen? Ehrfurcht. Oder Furcht kam über jede Seele. Und wisst ihr, was Furcht auf Griechisch heisst? Ja, ihr könnt es lesen. Phobia. Kommt euch das Wort bekannt vor? Arachnophobia. Wisst ihr, was das ist? Angst vor Spinnen. Oder Klaustrophobie. Angst vor eng eingegangen zu sein. Und Phobie, das ist, wenn jemand völlig Angst hat vor etwas. Da dachte ich, komisch. Jetzt kann man aber das Wort Phobia auf zwei Arten brauchen. Wenn es negativ gemeint ist, Furcht, ist es Angst. Und wenn es positiv gemeint, in einem positiven Zusammenhang, ist es Ehrfurcht, Ehrerbietung. Und in dem steht nichts davon, dass Ehrfurcht vor Gott ist gemeint. Es kann, aber es kann auch ganz gut sein, dass die Leute völlig von diesen Geschehnissen so, dass sie mit Ehrfurcht erfüllt worden sind, vor der Situation, vor dem Ganzen, und ich bin überzeugt, auch vor Gott. Wenn man von Gottes Furcht redet, dann ist nicht eine Angst gemeint. Wir haben einfach Mühe mit unseren Worten, haben wir da ein bisschen Schwierigkeiten auf Deutsch. Aber Gottes Furcht ist nicht eine Angst, sondern es hat mit Ehrfurcht zu tun. Ehrfurcht ist etwas, was man überkommt oder wo etwas so geschieht, wenn man etwas Grosses sieht oder erlebt. Gottesfurcht ist etwas, was kommt, wenn man erlebt, den Gott auch erlebt. Und zu selber Zeit, es wundert einem ja nicht, dass die Leute Gottesfurcht hatten. Was die alles erlebt haben, innerhalb von kurzer Zeit. Und dann lesen wir gerade nachher, und es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Gottesfurcht ist etwas, was wir merken heute. Was würde er sagen? Ist in der Christenheit oder bei uns, vielleicht in unserem Chor oder so, ist da viel Gottesfurcht. Eine grosse Gottesfurcht. Was würdet ihr sagen? Nicht mehr so sehr. Gott ist ein bisschen ein Kumpel geworden in unserer Gesellschaft. Aha. Stimmt ihr mit dem überein? Wir wollen niemandem etwas vorwerfen oder irgendjemandem etwas nachsagen, was vielleicht gar nicht stimmt. Aber stimmt das etwa so? Ja. Und was mich manchmal ein bisschen auch traurig stimmt, ist, dass manchmal so ein bisschen das fordernd kommt. Heute ist ja keine Gottesfurcht mehr. Also, und darin liegt auch, man macht etwas falsch, dass man keine Gottesfurcht hat. Wie macht man denn Gottesfurcht? Wie tut man Gottesfurcht herstellen? Wie kann man das machen? Ich glaube, Gottesfurcht kann man nicht einfach so produzieren. Sondern Gottesfurcht ist etwas, das mit verschiedenen Sachen zusammenhängt. Sabine, wenn du sagst von dem Kumpel Gott, ist ja auch irgendwo etwas gemeint von dem Gott, wo auch so nahe ist, oder? Also wo mich ganz so gut kennt, wo alles mit mir teilt, wo mich sieht überall am Morgen, wenn ich aufstehe und im Spiegel mich anschaue und sage, oh, er ist auch da. Und er ist da, wenn ich in all meinen Alltagssituationen ist er da und er begleitet mich. Er ist mein Freund, er ist mir so nah. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen etwas, was wir schwierig haben damit. Weil eine Generation ist aufgewachsen mit viel Gottesfurcht. Und die neue Generation wächst auf mit dem nahen Gott. Und beides miteinander zusammenzubringen, ist irgendwo gar nicht so einfach. Und an was hat Gott Freude? Hat Gott Freude an der Ehrfurcht? Hat er Freude an Ehrfurcht? Ja. Hat er Freude an nahe, enge, vertraute Beziehung? Ja. Beides. Nur wir haben ein kleines Problem. Ich glaube, wir haben da ein kleines Problem, weil es für uns ganz schwierig ist, beides zu leben. Und Gott hat da kein Problem damit. Aber ich glaube, dass die Gottesfurcht, dass wir uns dürften auch sehnen danach. Die in der von der Seite von der Nähe, die sehnen sich doch auch nach dem Besonderen, nach dem Starken, nach dieser Ehrfurcht vor dem Gott. Und ich glaube, das ist gut so und das soll so sein. Wir sollen uns ausstrecken nach einer Gottesfurcht, weil Gott ist ein grosser Gott. Und ich glaube, wir kommen zu dieser Ehrfurcht, wenn wir uns den grossen Gott immer wieder vor Augen führen und auch immer wieder erleben. Und ich denke, das ist ganz eine gute Überleitung auch zum zweiten Teil, zum Teil, wo nachher kommt. Und es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Und etwas hat mich erstaunt. Ich habe das angeschaut, so ein bisschen im Urtext, was heisst denn Zeichen und Wunder? Wunder bedeutet etwas, was außerordentlich ist. Etwas, was übernatürlich ist, wo einem ins Erstaunen, in die Verwunderung führt. Etwas, was man sonst nicht irgendwie erklären kann. Eben ein Wunder. Und Zeichen ist etwas, das auf Gott hinweist. Darum haben ja die Pharisäer und die Schriftgelehrten von Jesus Zeichen gefordert. Zeichen, die zeigen, dass er der Messias ist. Er hat ihnen ja das geliefert, noch und noch, aber sie haben es nicht wieder gesehen. Aber die Zeichen in diesem Zusammenhang ist immer hängt mit dem Hinweis auf Gott hin. Ein Fingerzeig Gottes, könnte man sagen. Und was mich ganz spannend dunkt hat, es steht an vielen Orten steht das Zeichen und Wunder. Zeichen wird öppe mal isoliert gebraucht, aber Wunder kommt nie vor ohne Zeichen. Nie. Das Wort, das dort gebraucht wird, kommt nie vor ohne Zeichen. Also was sind das für Wunder? Wenn Wunder und Zeichen steht, Wunder, wo auf Gott hinweisen. Das heisst, wenn wir von Wunder reden, von Zeichen und Wunder reden, dann geht es immer darum, es weist auf Gott hin. Und das heisst, was ist das Ziel normalerweise mit einem Wunder? Auf Gott hinzuweisen. Und so ist es auch verständlich, wenn wir lesen, in der Apostelgeschichte, tun das mal durchachern. Ganz Apostelgeschichte nach Zeichen und Wunder. Und nach Wunders oder nach Heiligen und so Sachen. Es kommt immer, es geschah ein Zeichen und Wunder. Und Menschen haben zu Jesus gefunden. Es sind Zeichen und Wunder passiert. Und Menschen haben zu Jesus gefunden. Immer wieder. Es weist auf Gott hin. Zeichen und Wunder sind nie Selbstzweck. Oder Selbstdarstellungszweck. Wir kennen sogar eine Geschichte in der Apostelgeschichte vom Zauberer, vom Simon, dem Zauberer, der sich bekehrt irgendwo und er sieht, wie da der Paulus mit Zeichen und Wunder und wie er den Leuten die Hände auflegt und sie kommen die Fülle vom Heiligen Geist über und so. Und sie sagt, das will ich auch. Oh, cool. Ja, ich bin ja Zauberer. Und ich bin Zauberer. Warum bin ich Zauberer? Dass ich jemand bin. Also wenn ich die Gabe jetzt überkomme, dass wenn ich den Leuten die Hände auflege, dass sie dann in anderen Sprachen reden und heilen können und so. Ja genau, ich zahle euch noch. Ja, fürstlich belohnen. Und dann kommt der grausam auf den Sack über von Paulus. Von Petrus. Ist das der Petrus? Entschuldigung. Das ist gut, wenn man fest bibelkundige Leute bei sich hat. Er kommt aufs Dach über. Weil es nur um ihn geht und nicht um Gott. Und wenn wir über Zeichen und Wunder reden, dann geht es immer, und dann muss es immer um Gott gehen. Ja, gut, es gibt Leute, die sagen, Zeichen und Wunder, Heilige, Geistestaufe, Geistesgabe, all das Zeug, das ist etwas gewesen, das ist früher in der Zeit der Apostel gewesen, am Anfang, das gibt es heute nicht mehr. Weil 1. Korinther 13 steht, wenn das Vollkommene gekommen ist, dann ist das alles nicht mehr nötig, braucht es nicht mehr. Und das Vollkommene, was ist das Vollkommene? Das ist das Wort Gottes, die Bibel. Also in dem Moment, wo die Bibel da ist, hat es nicht mehr gebraucht, also gibt es heute nicht mehr. Ihre Lehre. weil das stimmt mit dem Wort Gottes nicht überein. Gibt es Zeichen und Wunder heute noch? Ja, sicher. Aha. Wer hat denn jemand schon Zeichen und Wunder erlebt? Ja gut, ich rede jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade vom Autoschlüssel, den wir verleiht haben. Obwohl auch das ein Eingreifen Gottes ist, wo uns auch hinweisen soll auf Gott. Weil ich glaube, ich hoffe, dass solche Sachen wir alle schon mal erlebt haben. Wo wir gemerkt haben, was ist das? Also das passiert mir immer wieder mal. Dass sich irgendetwas, und man findet keine Lösung, und man sucht und macht und tut. Und irgendwann hat man dann endlich die glorreiche Idee, Gott zu fragen, ihm das zu sagen. Aber erst nachdem, dass man weiss nicht, wie lange gesucht hat. Vielleicht sogar tagelang. Und dann sagt man das, ach Herr, du siehst, ach, wo ist echt das? Und zack, ist es da. Passiert mir etwa die wieder mal. Und dann könnte ich mich manchmal ohrfeigen. Die sind nicht schon von Anfang an einfach denken, Herr, du bist mein Versorger immer wieder und du weißt, dass ich manchmal mein Hirn halt nicht immer so lange. Sag mir, hilf mir doch, das zu finden. Ich glaube, uns würde einiges viel ringer gehen. Aber Zeichen und Wunder. Wer hat das schon erlebt? Markus? Ja. Mehrere? Ja. Sonst? Ah ja, so ganz schüch. Ja, wir weisen ja auf den Herrn, weil er ist ja. Und ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Ich möchte euch ein paar Sachen erzählen. Ja, ich bin unterwegs gewesen mit Gott schon einige Jahre. Ich bin unterwegs gewesen mit sogar als Heilsarmee-Offizier. Und irgendwann habe ich gefunden, es kann es nicht sein. Dass wenn da in der Bibel steht von Geistesgaben, von Heiligen, von Wunder, von Zeichen, von allem Möglichen, und ich erlebe so nichts von dem. Also entweder ist das wahr und dann kann man es heute noch erleben, und wenn ich es heute nicht mehr erleben kann, dann ist es auch nicht wahr. Und was mache ich denn mit dieser Bibel? Und mit dem Glauben? Dann hänge ich den an den Nagel. Dann muss ich mir den Krampf nicht antun. Und ich habe dann angefangen, ernsthaft zu suchen und Gott herausfordern und ihm das sagen. Und ich erwarte von dir, dass du mir da hilfst, zeigst. Und ich habe mit der Zeit auch erlebt, wie Gott mich angerührt hat, wie er mich erfüllt hat mit dem Heiligen Geist. Ich habe das vielleicht schon mal erzählt, aber ich würde es gerne ein anderes Mal noch erzählen. Und plötzlich ist mit der Zeit immer mehr die Post abgegangen. Also, so sagt man das vielleicht heute modern. Also ich habe angefangen, Sachen zu erleben, die ich nie mehr erlebt habe, also die ich vorher nie erlebt habe. Ich habe angefangen, für Menschen zu beten. Die Geschichte habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt. In einem Hauskreis, wo eine junge Frau ist gekommen und hat gesagt, ja, sie sei beim Doktor gewesen und sie hat da einen Knoten in der Schilddrüse. Und sie müsse das am Montag oder am nächsten Tag punktieren und nachher zum Biopsie machen, dass man nachher das kann schauen kann, ob das bösartig ist oder nicht. Und ich habe dann für sie die Frau gebetet und gehör mich, wie ich bete. Der Herr soll sie heilen von dem. Und ich habe nicht gedacht, hey. Genau. Am nächsten Tag läutet die Frau mir völlig aufgeregt an und sagt, sie sei beim Doktor gewesen. Der Doktor hätte einfach noch wollen abtasten, um raus, so genau am richtigen Ort zu stechen. Und das war nichts mehr rum. Das war weg. Er hat die Welt nicht verstanden. Zeichen und Wunder. Und ich habe immer mehr Sachen auch angefangen zu erleben mit Gott. Auch im prophetischen Bereich, wo ich Sachen von Gott her habe gesehen und erlebt. Wo mich immer mehr auch näher zu ihm gebracht hat. Ein anderes Beispiel. Ich habe es, glaube ich, schon mal in einem Rundbrief geschrieben. Wir waren in einer Kleingruppe in Huttwil und wir hatten dort einen jungen Mann gehabt. Also jung. Etwa wie mir. In meinem Alter. Also junge, also, ja, genau. Ein junger Mann. Nicht wahr? In meinem Alter. Genau. Und der hat das Problem, total Mühe gehabt mit seinem Bein. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, dass wir viel mal noch gelesen haben. Das Knie war kaputt gewesen und offene Unterschenkel und dieses und eins. Und das, wie wenn der Wurm drin wäre in diesem Bein. Und wir haben dann Gott gefragt, Herr, was willst du? Was ist das? Was soll das? Zeig uns, was du möchtest sagen in dieser Situation. Und plötzlich habe ich gewusst, der junge Mann, der muss einen Schritt tun. Der hat einen Schritt, den er muss tun. Und er wird gehindert dran. Und jemand anderer hat genau das gleiche auch, den gleichen Eindruck gehabt. Dann haben wir das gesagt. Wir haben den Eindruck, dass du solltest einen Schritt machen. Ah ja, er weiss schon, welchen Schritt. Aha, was für einen. Ja, es war halt so gewesen. Er hat in einer Seelsorgezeit, hat er gemerkt, dass er seinen Vater suchen müsse. Weil er war ein Adoptivkind und hat seinen Vater noch nie kennengelernt, auch nicht gewusst, gar nichts gewusst über den Vater. Und in dieser Seelsorge haben sie gemerkt, das ist wichtig für ihn und haben auch Gott gebeten, dass er ihnen zeigt, wie das soll gehen. Und wisst ihr, was Gott gemacht hat? Er hat ihnen Offenbarung geschenkt. Er hat ihnen gezeigt, wie der Mann heisst zum Geschlecht. Er hat ihnen gezeigt, an welcher Adresse dass er wohnt. Und noch dazu an, wie das Haus aussieht. Aber er ist nicht gegangen. Das war ein paar Monate her. Da hat der Kleingruppenleiter gefunden, mal, wir machen das zusammen, wir gehen miteinander. Und sie sind dort hergegangen und siehe da, das Haus sieht genau so aus, wie sie es gesehen haben an dieser Adresse. Und dann haben sie so die Leute angeschaut, aber niemand mit dem Namen hat dort gewohnt. Sagt ihr nun? Haben sie aber gleich noch geläutet und gefragt, ob da jemand wohnt mit dem Namen. Ich habe gesagt, nein. Aber vor 2 Monaten ist jemand weggezügelt, der diesen Namen hat. Und sie haben den Mann dann ausfindig gemacht. Und stellt euch vor, es war sein Vater gewesen. Ja. Zeichen und Wunder. Ja. Und dann fragt ihr euch, was war mit dem Bein noch gewesen? Nicht mehr. Das ist nachher selber irgendwie, das ist wieder in der Ordnung gewesen. Das ist alles wieder wie von selber in die Ordnung gekommen. Das ist etwas Sträubste, was ich bis jetzt selber erlebt habe oder mit in meinem Umfeld aus erster Hand erlebt habe. Nicht mehr wegdiskutieren. Letztes Jahr habe ich eine Geschichte gehört von einem Land, ich weiß nicht mehr genau welches Land, ob das Burma ist oder China oder irgend so, da sind junge Christen und Christinnen sind sie, vor allem junge Frauen, die anderen Frauen von Jesus erzählt haben. Und die haben sich bekehrt und da hat sich zum Teil das halbe Dorf bekehrt. Und die Männer sind stinkensauer geworden auf das. Sie haben gefunden, das geht nicht. Und dann hat es ein Haus gehabt, wo ein paar Frauen, die weiter von Jesus erzählt haben, gewohnt haben, und die haben gefunden, die müssen weg. Und wenn man sagt weg, dann heisst ganz weg. Und plötzlich haben die Frauen gewusst, jetzt müssen wir flüchten. Jetzt müssen wir, die haben von dem gar nichts gehört, aber sie sagten, jetzt müssen wir fort. Und zwar in die Richtung. Und die haben ihre Sachen genommen und sind ab und haben gehört, wie da die Männer kommen mit Macheten und weiss nicht was, um die umzubringen. Und die haben gemerkt, da ist niemand mehr, haben gemerkt, die sind am Flüchten, sind denen an. Und die haben immer genau gewusst, was sie sollen tun. Und plötzlich sind die an einem Fluss gestanden. Plötzlich stehen die an einem Fluss, grösser wie die Aare, grösser wie die Rhein. Also ein grosser Fluss. Kein Boot weit und breit. Keine Brücke weit und breit. Und die sind die Frauen, die sind relativ frisch im Glauben gewesen. Und wir haben doch mal gelesen von dem Meer, das sich geteilt hat. Und dann hat einer einen Stecker genommen und hat es aufgehebt. Und wisst ihr, was passiert? Der Fluss teilt sich. Und sie haben können durch. Und was durch sie sind, hat der Fluss sich wieder zugetan. Und sie hören, sehen wie aus dem Unterholz auf der anderen Seite kommen die Männer durch, völlig entgeistert das anschauen und sehen, wie die Frauen auf der anderen Seite auf die Knie fallen und Gott danken. Das ist etwas, was vor ein, zwei Jahren passiert ist. Das ist noch nicht lange her. Zeichen und Wunder in der heutigen Zeit. Und dann manchmal fragen wir uns, ja, warum erleben wir denn heute nicht mehr so Zeichen und Wunder? Wir hören immer wieder von so Zeichen und Wunder, gerade in den Ländern, wo Christen verfolgt werden, wo sie zum Tod bedroht sind. Hören wir von Zeichen und Wunder, wo Gott eingreift. Warum? Weil es nötig ist. Weil dringend erforderlich ist. Und das stärkt den Glauben von denen. Was denken die Frauen? Stärkt ihnen ihren Glauben? Und die Männer, die da sind, vielleicht bringt das sie auch noch zum Nachdenken. Ich weiß es nicht. Das ist das, was ich gehört habe über die Geschichte. Und wie steht es mit uns? Brauchen wir Zeichen und Wunder heute? Bei uns? Schon? Ja. Wie oft sind wir in Lebensgefahr? Nicht so. Nicht regelmässig, oder? Wir sind ein Volk oder eine Generation, die sehr stark auf Sicherheit bedacht ist, oder? Hat da Ihnen jemand eine Versicherung? Ja, haben ein paar Versicherung. Krankenversicherung? Obligatorisch, gell? Man muss ja so eine Versicherung. Ach ja, hat jemand eine Haftpflichtversicherung beim Auto, müssen wir auch haben, das ist auch Pflicht, gell? Haftpflicht. Hat jemand noch eine Vollkaskoversicherung? Gibt es das? Ja, nein, wir sind Christen, wir brauchen das nicht. Und wir versichern uns ab da und dort. Und nicht nur bei den Versicherungen. Wir sichern uns auch in unserem Leben ab. Ja, wenn es um Kind geht, ja, dann muss man schauen, dass vielleicht Ecken gepolstert sind, dass beim Kochherd, dass man das Kind nicht auf die Platte anlangen kann. Und dass dass ja nichts passieren kann. Habt ihr da gedacht, Hände desinfizieren, bevor ihr da hergekommen sind? Ja, meine Schweinegrippe lässt grüßen. Wir sind ein sicherheitsorientiertes Volk. Oder? Und wir finden für alles gibt es eine Lösung. Oder? Wo brauchen wir noch Gott? Nicht mehr so sehr. Und ich glaube, dass wir dürfen uns auch nach Zeichen und Wunder ausstrecken. Nicht wegen der Zeichen und Wunder, sondern weil wir auch das Eingreifen von Gott brauchen, wenn wir sein Reich bauen wollen. Wenn wir wollen, dass Menschen ihn kennenlernen. Wenn wir wollen, vorwärts gehen und nicht einfach immer am gleichen Ort stehen bleiben. Ich glaube, dass wenn wir Wagnis machen, Glaubensschritte tun in unserem Leben, dass wir dann immer mehr werden Zeichen und Wunder erleben. Und ich wollte jetzt keine Predigt über Geistesgaben machen, aber Geistesgaben, eine Geistesgabe ist für uns persönlich, für unser persönliches Wachstum. Welches ist das? Welches ist die Geistesgabe, die für unser persönliches Wachstum ist? Zungengebet, ja. Das Beten in fremden Sprachen. Für uns ist etwas, was zu unserer Erbauung dient. Aber das ist ja die geringste von diesen Geistesgaben. Aber alle anderen Gaben sind Dienstgaben. Und Dienstgaben, darum habe ich manchmal ein bisschen Mühe mit dem Gabentest, wenn man einen Gabentest macht, was man echt für Gaben hat, und dann nachher merkt, ja, ich erlebe ja gar nicht keine von diesen Gaben. Aber man kann die ja gar nicht erleben, wenn man sie nicht einsetzt. Wenn man nicht in eine Situation kommt, wo man sie könnte einsetzen. Und es sind immer Dienstgaben. Dienstgaben. Und je mehr wir uns einsetzen, je mehr wir uns aus unseren gemütlichen Stuben herausbewegen, um sein Reich zu bauen, um seinen Willen zu tun, werden wir immer mehr erleben von Geistesgaben, von Zeichen und Wunder. Und ich möchte euch ermutigen, euch aufs Eis zu begeben. Mutig zu sein. Und am Schluss von dieser Predigt möchte ich euch einfach einen Vers zusprechen. Aus dem Josua 1, Vers 9. Den kennt ihr alle, oder viele von euch kennen den. Sei mutig und stark. Oder sei mutig und entschlossen. Warum? Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und wenn wir mit Gott immer mehr erleben, vorwärts gehen, uns herausfordern lassen, ich bin überzeugt, auch unsere Ehrfurcht vor Gott wird wachsen und grösser werden. Amen.